In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln...
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 21. Oktober 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Nachbarland Frankreich weiter auf Atomkurs. Battleverbot in Basel. Manöver als Brandbeschleuniger. Info zum Kongress in Tübingen. Doch zunächst zu den Nachrichten. Verdi plant Streiks im privaten Omnibusgewerbe. Im Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe wurde am Dienstag damit begonnen, Streikvorbereitungen zu treffen. Die 9. Verhandlungsrunde verlief ergebnislos. Beide Parteien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, geht es um die Pausenregelung. Die Arbeitgeber fordern eine Aktualisierung der Pausenregelung mit dem Ziel, die gängige Praxis weitgehend zu legalisieren, anstatt den Fahrerinnen und Fahrern die Schichtzeit samt Standzeit zu bezahlen. Die Gewerkschaft möchte, dass das seit 5 Jahren geltende Recht umgesetzt wird. Die oft langen Standzeiten zwischen den Arbeitszeiten sollen bezahlt werden. Karlsruher Gemeinderat sichert Finanzierung eines Raumes für Drogenkonsum. Eine Sprecherin der Stadt Karlsruhe sagte am Mittwoch, dass der Gemeinderat einstimmig beschloss, für die dauerhafte Weiterführung die nötigen rund 200.000 Euro pro Jahr bereitzustellen. Schwersuchtkranke Menschen können in dem Drogenkonsumraum, dem ersten seiner Art im Südwesten, Drogen unter hygienischen Bedingungen und Aufsicht konsumieren. Andere Bundesländer öffneten bereits früher Drogenkonsumräume. Laut Angaben der Arbeiterwohlfahrt sind es in Karlsruhe 150 Menschen, die regelmäßig ihre Substanzen dort konsumieren. Der Beschluss sei ein wichtiges Signal für die anderen Städte im Lande, die durch Drogenkonsumräume planen, namentlich Stuttgart und Mannheim.
Wir sprechen mit Renato Beck von der WOZ, der Wochenzeitung, dem Schweizer Äquivalent, wie ich gerade lernen durfte, von der Taz. Ab dem 1. September ist das Betteln im Kanton Basel-Stadt faktisch stark eingeschränkt bis verboten. Herr Beck, welche Arten von Betteln sind denn von dem Verbot betroffen?
Ja, grundsätzlich sind alle Arten von Betteln betroffen, also sowohl aggressives Betteln, bandenmäßiges Betteln, das war vorher schon verboten, als auch passives Betteln, das heißt, wenn jemand einfach an der Ecke sitzt und die Hand aufstreckt. Das ist jetzt nicht flächendeckend verboten, weil das mit übergeordnetem Völkerrecht nicht kompatibel wäre, sondern man hat eine Regelung gefunden, die ein bisschen eine juristische Schlaumeierei ist, also man hebelt dieses absolute Verbot ein Stück weit aus, indem man eine lange Liste von Orten definiert hat, wo Betteln nicht mehr erlaubt ist. Also das geht vom Bahnhof über Banken, Geschäfte, Wohnhäuser, Parks. Da darf man jeweils nur mit einem Abstand von 5 Metern zum Eingang noch betteln. Faktisch heißt das, der gesamte Bereich in der Innenstadt mehr oder weniger unter das Bettelverbot fällt. Von dem her ist es nicht mehr so einfach, hier noch einen Ort zu finden, um betteln zu können.
Basel gilt ja dahingehend eigentlich oft im Vergleich zu anderen Städten in der Schweiz eher noch als liberale Stadt. Wie äußert sich denn das de facto Verbot im Basler Stadtbild? Hat sich da etwas schon verändert?
Gut, da muss ich ein bisschen ausholen. Das Bettelverbot wurde ja, das gab es sehr lange. Dann wurde es im Zuge einer Gesetzesrevision abgeschwächt. Ab Juli 2020 war dann nur noch bandenmäßiges Betteln untersagt. Dann gab es eine riesige Kontroverse, weil vereinzelte Gruppen, vor allem von Romas, in der Stadt waren, in die Stadt kamen und hier bettelten. Und das hat dann schon die Stadt enorm aufgewühlt. Also das habe ich ehrlich gesagt so auch noch nie erlebt. Also die Leute hier waren komplett überfordert mit der Situation, weil man das so nicht kannte. Und dann setzte schon eine sehr eklige Debatte ein, eine grobe Entmenschlichung, wie ich fand, von diesen Menschen, eine enorme Repression durch die Behörden, aber auch ein Vokabular, das von der Politik benutzt wurde, das überhaupt nicht geht. Also da war von Plage die Rede, da wurde diesen Leuten nachgestellt. Medienberichte erschienen täglich, Kommentare, in denen einfach Dinge behauptet wurden, die faktisch falsch sind, dass es eine Mafia wäre, dass alles nur vorgespielt wäre, etc. Und dieser Diskurs mündete dann darin, dass jetzt wieder dieses quasi leicht abgeschwächte Bettelverbot in Kraft gesetzt wurde. Und ich glaube, die meisten Leute sind froh, dass wie das Thema weg ist. Man merkt es nicht mehr so viel, also es hat kaum noch Bettler in der Stadt, allerdings schon war das schon im Sommer so. Und ich glaube, den meisten Leuten hier ist nicht ganz bewusst, was für eine Debatte das denn halt lief und dass das im Grunde genommen überhaupt nicht passt, auch zum Selbstbild, das man hier in Basel gerne pflegt, so als weltoffene, liberale, soziale Stadt. Also das war schon ein Tiefpunkt und für mich auch ein Blick in den Abgrund, wie aufgestachelt von Medien und Politik diese Stadt mit diesem Phänomen umging, das man ja aus vielen europäischen Städten kennt, das auch nicht überraschend ist, dass dieses Wohlstandsgefälle dazu führt, dass Leute hierher kommen, um ihre Existenz zu bestreiten. Und jetzt ist quasi Ruhe eingekehrt.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass das Wohlstandsgefälle natürlich ein Punkt ist und auch die schweizerischen Spezifika in diesem Fall nochmal erläutert. Welche Gründe und Motivationen, glauben Sie, hat denn zum Beispiel die Politik im Kanton oder auch haben die Medien, um gerade auf Roma zuzugehen und sie sozusagen zu diffamieren mit ihren Falschinformationen oder Gesetze zu erlassen, im Fall der Politik jetzt, um dieses Verbot zu erwirken, um die Bettelnden aus der Stadt zu haben? Welche Gründe und Motivationen gibt es da?
Also die ganze Debatte fiel in den Wahlkampf, also im Herbst 2020 wurde hier gewählt und das wussten natürlich so rechte und auch eigentlich gemäßigte bürgerliche Parteien zu nutzen. Und ich glaube, es war schon viel auch diesem Wahlkampf geschuldet, dass diese Debatte so entgleiste. Und ich denke, seitens Medien war es natürlich ein dankbares Ziel, also hier auf die Roma loszugehen, hier diese Aufregung quasi zu kapitalisieren und auch die Klicks zu holen, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich habe das sind halt Leute ohne eine Lobby. Das sind Leute, die sich in dem Sinne auch nicht einbringen können in die Debatte, also jetzt die Bettler aus Rumänien. Und das war einfach ein sehr, sehr leichtes Ziel, um hier Sicherheitspolitik quasi durchzusetzen oder zumindest das vorzugeben. Und dann irgendwann hat es so eine Eigendynamik, wo ich glaube, dass auch vernünftige Politikerinnen dann auch Angst hatten, sich da irgendwie zu positionieren und sich angreifbar zu machen. Und darum ging das dann auch relativ schlank durch. Also ohne Debatte, ohne Beratungen, ohne juristisches Einwände zu berücksichtigen, nichts. Also es wurde dann einfach durchgedrückt. Die Linken waren, glaube ich, froh, dass das Thema vom Tisch ist. Und die Rechten hatten ihren Erfolg. So war das.
Eine Situation, die man tatsächlich auch aus anderen Städten in Europa kennt. Wie Sie es auch schon gesagt haben, es ist jetzt kein genuin Basler Problem, kein genuin deutschsprachiges, auch gar nicht mal, denke ich mal, zentraleuropäisch, westeuropäisches Problem. Mhm. Haben Sie Kontakte oder wissen Sie, wie da mit Initiativen und auch Vereine vielleicht in Basel und in der ganzen Schweiz dagegen vorgehen? Gibt es solche Initiativen in der Schweiz, wie jetzt zum Beispiel die Bettellobby in Österreich, die sich für die Rechte der Bettelnden einsetzt?
Meines Wissens gibt es das nicht. Jedenfalls nicht so, dass ich das schon gehört hätte. Es gibt quasi einzelne Wissenschaftlerinnen an Universitäten, die das Phänomen untersuchen und die sich einbringen in die Debatte. Es gibt natürlich schon Verbände von Fahrenden, von Sinti und Roma, die da aber auch eher zurückhaltend sind, weil, glaube ich, auch eine gewisse Angst da ist, dann irgendwo quasi ja, wie so den schlechten Ruf, den jetzt viele Bettlerinnen aus Rumänien haben, denn quasi dann, dass man den dann auch unter dem leidet etc. Von dem her gibt es eigentlich meines Erachtens keine wirkliche Vertretung und auch keine Initiativen.
Das sagte Renato Beck von der WOTS.
Ja, mal wieder verbunden mit Ralf Streck. Erstmal hallo und herzlich gegrüßt.
Ja, hallo.
Ich habe reagiert auf deinen Artikel, und zwar Atomkraftausbau in Frankreich ohne zivile Kernenergie, keine militärische Nuklearmacht. Und natürlich auch, irgendwie scheint die Atomkraft weltweit wieder zurückzukommen, bis auf Deutschland. Na, warten wir mal ganz einfach ab und konzentrieren uns auf unseren Nachbarn Frankreich, was denn gerade in Frankreich, in der Grande Nation los ist. Die wollen ja ganz, ganz kleine Mini-Atomkraftwerke bauen.
Ja, das zumindest mal gibt es der Präsidentschaftskandidat, heute noch Präsident und Präsidentschaftskandidat im nächsten Frühjahr, Macron vorher, schreibt es in seinen Plan France 2030. Also die wollen damit, also er gibt es da, die mögen das da ganz großspurig in Frankreich immer mit, haben immer große Pläne und die wollen, sprechen jetzt da, also der Herr Macron spricht da von dem Neustart Frankreichs, und da Frankreich ja eine, naja, sagen wir mal, das Atomland ist schlechthin, das immer noch mehr als 70% seines Stroms mit Atomenergie produziert, aber da zunehmend Probleme kriegt, wo wir sicher noch mal drüber sprechen können, halten die weiter an dieser Atomgeschichte fest und wollen jetzt, und das ist die neue Linie von Macron, er will auf diese kleinen Small Modular Reactors will der jetzt hinaus, will die bauen, schlägt das als die neue Linie zum Neustart der französischen, sozusagen der Atomrenaissance vor. Was man davon halten kann, naja, das ist eine Einschätzungssache. Ich halte nicht sonderlich viel von diesen Plänen, aber da können wir dann sicher noch mal weiter drüber sprechen.
Ich meine, du redest immer von Emmanuel Macron, der ist momentan Präsident, ist schon richtig, dass man von ihm redet, aber was für Alternativen gäbe es denn? Soweit ich hier weiß, sind eigentlich alle ausgesprochen atomfreundlich in Frankreich. Selbst
ja, die bieten sich da jetzt so ein, vor diesen, das ist schon alles ganz klar, so Vorwahlgeplänkel, ne? Die bieten sich vor allen Dingen innerhalb der Rechten im Moment da so ein Überbietungswettlauf, wer mehr Atommeiler bauen will. Ne? Wir haben da zum Beispiel der eher Mitte Rechtskandidat Javier Bertrand, der will also drei neue Atomkraftwerke bauen. Die sprechen allerdings alle von diesem European Pressurized Reactor, also die dritte Reaktorgeneration, von denen Frankreich das ja in den letzten 20 Jahren bisher nicht geschafft hat, einen einzigen ans Netz zu bekommen. Und dann geht das weiter hoch, also dann kommt die rechtsextreme Marine Le Pen, die will dann gleich 6 bauen, und der Eric Zemmour, der sich ja noch weiter rechts von der positioniert, der will also gleich 10 bauen. Ne? Also, und die Le Pen, nachdem jetzt der Zemmour da gesagt hat, er will dann 10 EPRs bauen, hat die Le Pen dann wieder nachgelegt und hat gesagt, sie will alle Windräder abschalten. Also das ist so ein bisschen Feldzug gegen Erneuerbare und Überbietungswettlauf, wer baut mehr Atomkraftwerke. Aber das ist natürlich alles damit verbunden, oder mit dem Problem verbunden, dass Frankreich das ja seit 20 Jahren versucht, also die haben ja angefangen vor 20 Jahren, diesen European Pressurized Reactor in Finnland zu bauen, und dieses Ding soll eigentlich seit 12 Jahren Strom liefern, ist aber bis heute noch nicht fertiggestellt. In Frankreich haben sie vor 15 Jahren oder vor 16 Jahren mit dem Bau in Flamanville von diesem EPR angefangen. Der sollte auch schon seit fast 10 Jahren Strom liefern. Jetzt ist wieder mal verschoben worden. Also vor 2024 passiert da nichts. Und von daher ist es ein bisschen absurd, wenn alle Kandidaten da von dem Neubau dieser Atomkraftwerke sprechen, wenn sie es jetzt noch nicht geschafft haben, einen einzigen ans Netz zu bekommen. Deswegen ist es so ein bisschen auch von Macron vielleicht ein geschickter Schachzug, dass er gar nicht über diesen Flamanville-EPR-Reaktor spricht. Der ja nicht fertiggestellt ist, sondern dessen Kosten natürlich auch extrem explodiert sind. Das Ding war als mit Kosten von 3,3 Milliarden als Festpreis veranschlagt. Mittlerweile sagt der Rechnungshof, dass das Ding schon fast 20 Milliarden kostet. Deswegen setzt sich meiner Meinung nach der Macron ein bisschen von dieser Geschichte ab, gibt vielleicht diesen EPR auf als Modell und will deswegen Gelder frei machen für die Forschung, für diesen Small Modular Reaktor, um das als neue Linie ins Spiel zu bringen, weil die andere Linie, die dritte Linie, dritte Generation EPR halt eigentlich gescheitert ist. Das weiß er wahrscheinlich auch.
Nun gut, wenn Macron kleinere Kraftwerke bauen will, dann kann er garantiert viele Kraftwerke bauen. Sprich, ich habe irgendwie das Gefühl, kleine Kraftwerke liefern nicht so viel und dann baut man einfach mehr. Dann wäre in der Zahl zumindest oben. Aber jetzt mal Scherz beiseite. Wie weit ist eigentlich dieses kleine Kraftwerk überhaupt schon?
Das ist der nächste riesige Haken an dieser Geschichte. Es gibt ihn nicht. Es gibt keinen einzigen Small Modular Reaktor auf der Welt, der läuft. Die Russen sind die einzigen, die jetzt vor kurzem den Bau eines solchen Reaktors in Sibirien genehmigt haben. Der soll allerdings auch erst frühestens 2028 fertig werden. Das heißt, diese ganze Debatte, die da auch aufgemacht wird in Frankreich, und nicht nur in Frankreich, sondern überall auf der Welt, in Frankreich nur ganz besonders, mit dem, dass man die Frage Atomkraft mit der Frage Klimaveränderung und Klimaschutz verbindet, die entlarvt sich so als völliger Blödsinn. Also wenn allein schon klar ist, dass der erste, der vielleicht irgendwann mal 2028, 2030 in Jakutien ans Netz gehen wird oder würde, dann ist doch klar, dass diese ganze Atomnummer, also in bei uns wird wahrscheinlich die gesamte Planung für einen einzelnen Reaktor noch deutlich länger dauern. Also können wir mal veranschlagen, vielleicht 15 Jahre, wenn wir uns anschauen, wie lange das auch bei diesem EPR dauert, dann ist es keine Lösung. Es ist keine Lösung für die französischen Stromprobleme, weil die haben ja jedes Jahr im Winter das Problem, dass sie kurz vorm Blackout stehen. Und es ist keine Lösung irgendwie für den Klimaschutz, den Macron so vorschiebt, weil der will mit diesen mit der neuen Nuklearserie, da kann man so, wenn man so grob überschlägt, wenn die jetzt alle etwas über 50 Reaktoren, die sie jetzt haben, durch diese kleinen modularen Reaktoren ersetzen wollen, dann sind wir nicht bei 500, sondern sind wir ungefähr nicht bei 50, sondern sind wir irgendwie über von 300 Reaktoren sprechen wir da. Für diese 300 Reaktoren müssen Bauplätze gefunden werden, die müssen genehmigt werden und so weiter. Also das ist ein absolut wahnsinniges Unterfangen, ganz abgesehen davon, dass mit jedem Reaktor die Chance steigt, dass irgendwo mal ein größerer Unfall passiert. Und von daher, das ist meiner Meinung nach von Macron einfach nur eine Blase, wo er sich vor allen Dingen jetzt versucht, vor den Wahlen innovativ zu geben. Er weiß, wenn ich auf den EPR setze, dann kriege ich von allen Seiten vorgehalten, das Ding funktioniert ja nicht, also muss ich mir was Neues aus dem Hub zaubern. Und wenn man sich dann anguckt, dass er in seinem Plan dafür eigentlich nur 1 Milliarde Euro freimachen will, dann weiß man auch, das ist nicht besonders ernsthaft gemeint, diese Geschichte mit diesen kleinen modularen Reaktoren, weil wenn man sich anschaut, dass dieser EPR jetzt schon 20 Milliarden kostet, dann kann man davon von der 1 Milliarde auch keinen einzigen Small Modular Reaktor bauen. Das ist ich halte von dieser ganzen Geschichte insgesamt relativ wenig. Man kann nur rauslesen, dass Frankreich insgesamt von ihrer Atom Fixiertheit nicht runter will. Und da habe ich dann Aussagen von Macron gefunden, die dann viel aussagekräftiger sind, warum sie an dieser Nukleargeschichte halt festhalten. Weil sie halt als Grand Nation mit ihrer Force de Frappe, also mit der Atomstreitmacht, weiterhin als Atomstreitmacht auftreten wollen. Und in diesem Rahmen findet diese läuft letztlich diese ganze Atomdebatte ab, weil man braucht, wenn man eine militärische Atomstreitmacht sein will, braucht man im Prinzip die die zivile Atomkraft als so Abfallprodukt, weil man darüber dann Forschung betreiben kann. Da kriegt man Ingenieure, die man dann braucht im militärischen Bereich. Es gibt Personal, das sich in diesem Bereich auskennt. Und wenn man alles das nicht hat, das rein militärisch macht, dann würde es bedeuten, dass der Verteidigungshaushalt, wie die das nennen, dann noch viel deutlicher aufgeblasen würde und viel deutlicher werden würde, wie viel Geld in dieses schwachsinnige, die wollen jetzt für 2038 da einen neuen Atomflugzeugträger bauen, dann diese ganze Atom-U-Boot-Flotte. Wäre dann klar, wie viel das kostet, und deswegen macht man das meistens, dass man das einen guten Teil dieser Kosten über die zivile Atomkraft dann einfach auslagert oder beschönigt. Deswegen wollen ja auch die Briten diesen Reaktor in Hinkley Point bauen. Das ist genau dasselbe Modell. Die brauchen da auch Personal und Forschung für ihre Trident Atom-U-Boot-Flotte.
Das heißt, das Fazit: Frankreich ist weiter auf Atomkurs. Selbst die Grünen fahren inzwischen im Konvoi mit, und wir werden sehen, wie das sich Ganze entwickelt. Das war Ralf Streck, unser Korrespondent für Frankreich. Merci. Manöver als Brandbeschleuniger, Kriegsspiele, die eben auch Kriege auslösen können oder auslösen könnten. Ich bin jetzt verbunden hier mit Jürgen Wagner, Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, die haben immer so lustige Namen, Waltrop, Tabela oder Defender oder sonst irgendwas. Ich glaube auch, hier war irgendwann mal hier die scharfe Inge bzw. die flotte Klinge gemeint. Das heißt, es gibt immer wieder Manöver an den Grenzen, und die stören natürlich ganz gewaltig, oder man macht halt eben Gegenmanöver. Was haben diese Manöver für einen Sinn? Was steckt dahinter? Gibt's in den letzten Jahren mehr Manöver oder eher weniger? Ein paar Fragen mal wieder.
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass sich diese Manöver vor einem Hintergrund auch einer zunehmenden so Großmacht-Konkurrenz-Rhetorik, vor allem von westlicher Seite aus, Systemkonkurrenz, wie man es auch nennen will, abspielen. Und dass wir eigentlich spätestens seit 2014, als die Auseinandersetzungen mit Russland nochmal eine ganz neue Stufe irgendwie erklommen hatten, haben wir es mit einer massiven Ausweitung der Manövertätigkeit zu tun. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, waren 2014 noch etwa rund 100 Manöver der westlichen Staaten im Jahr. Jetzt im Jahr 2021 sind 330 etwa geplant, also eine ganz starke Zunahme. Auch von russischer Seite aus haben die Manöver sowohl an Zahl als auch an Umfang, an Häufigkeit zugenommen. Und das hat natürlich einen sehr großen Beigeschmack. Erstens mal erhöht es natürlich insgesamt so ein Konfliktlevel, der jederzeit aus dem Ruder laufen kann. Vor allem ist aber das Problem natürlich, dass es bei diesen Manövern, gerade wenn man schon in so einer aufgeheizten Situation sich immer weiter reinbegeht, dass es immer wieder relativ knapp zugeht. Das wird leider in der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen und auch berichtet, dass es da eigentlich in schöner Regelmäßigkeit fast zu Zusammenstößen zwischen vor allem westlichen und russischen in Ostasien, aber auch irgendwie zum Beispiel mit chinesischen Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen etc. kommt. Ich habe jetzt erst vor kurzem eine Auswertung von einer Studie von öffentlich zugänglichen Quellen zwischen 2013 und 2020 gelesen. Die kamen allein mit offiziellen Sachen auf knapp 3000 Vorkommnisse, wo es sozusagen zu einer gefährlichen Annäherung zwischen westlichen und russischen vor allem Kampfflugzeugen, aber auch Kriegsschiffen dann kamen. Und was passiert, wenn man da zum Beispiel aneinander stößt? Wir hatten 2001 zum Beispiel mit China irgendwie so einen Fall, als zwei Flugzeuge aneinander gerieten. Das ist natürlich mit einem großen Eskalationspotenzial behaftet, weshalb natürlich auch irgendwo diese Manövertätigkeiten ein wichtiger Anknüpfungspunkt für uns als Friedensbewegung darstellen, zu sagen, die gehören eingestellt, um dieses hohe Eskalationsniveau wenigstens mal ein Stück weit auch wieder nach unten zu fahren und das Eskalationspotenzial, das da innewohnt, ein bisschen zurückzuschrauben.
Tübingen zumindest, das heißt ihr von der EMI-Informationsstelle, macht zusammen mit anderen am 20. November, am Samstag, einen Kongress dazu. Das heißt, da gibt es einen Haufen Vorträge. Was findet da statt?
Genau, wir haben ein Programm zusammengestellt, wo wir uns eben versuchen wollten, diesen Manövern von unterschiedlichen Blickwinkeln mal zu nähern. Einmal so diese Grundsätze hier, wir fangen an um 12 Uhr. In Tübingen, geht aber auch über Livestream zum Beispiel für Leute, die nicht nach Tübingen kommen können. Wir fangen an auch mit einfach mal so einem Überblick, was gibt es denn an Manövern, was sind die wichtigsten davon etc. Dann wollten wir uns auch mal anschauen in einem zweiten Vortrag, wie sieht denn eigentlich so diese Manöverlogistik aus, was braucht man da dafür. Da ist ja jetzt zum Beispiel in Ulm erst vor wenigen Wochen mit in volle Einsatzbereitschaft gegangen, das NATO-Logistikkommando, was eine ganz wichtige Rolle spielt eben, weil natürlich mit diesen Manövern auch real Krieg geübt wird, zum Beispiel eben die schnelle Durchleitung von Truppen und Gütern an die Ostgrenze. Alles das läuft zum Beispiel über dieses Ulmer Kommando. Dann haben wir uns versucht, nochmal irgendwie auch ein bisschen zu vergegenwärtigen, wo gibt es denn eigentlich vielleicht neue Bereiche, wo Manöver relevant werden, und sind dann auf den Cyberraum gestoßen, wo es inzwischen tatsächlich auch relevante Militärmanöver gibt, die wir uns irgendwie in einem Vortrag anschauen wollten. Die ganzen Manöver gegen Russland natürlich, da vor allem dann das kommende Großmanöver Defender Europe 2022 im nächsten Frühjahr, wo es dann eben darum geht, eine große Anzahl von Soldatinnen und Soldaten quer durch Europa an die Grenzen Russlands zu bringen, die Logistik einzuüben etc. Und wo die Friedensbewegung sicher versuchen wird, in irgendeiner Form mit Protesten auch dagegen präsent zu sein. Ein weiterer Bereich, den wir uns anschauen wollten, war der ganze Bereich Manöver, Umwelt und Klimawandel, weil es ja schlichtweg so ist, dass diese Manövertätigkeiten Unmengen von Sprit und damit natürlich auch CO2 verursachen. Und das natürlich jetzt gerade in der zunehmenden Debatte um Klimawandel etc. Eine Debatte ist, die unsere friedenspolitischen Blickwinkel natürlich auch in andere Bewegungen, Stichwort Friday for Future und sowas, reintragen. Und abschließend wollten wir uns ein bisschen nochmal damit beschäftigen, über so, was gab es denn eigentlich für so Manöverblockaden etc., um da ein bisschen auch die Protestperspektive nochmal mehr in den Blick zu nehmen. Das ist so ein bisschen das Bündel, was wir versucht hatten, da in einem Tag zu schnüren, um uns diesen Manöverkomplex zu versuchen, etwas anzunähern.
Schön. Das heißt, am 20. November gibt es einige Themen ab 12 Uhr. Nähere Informationen natürlich auf eurer Webseite EMI Tübingen oder emi-online.de, und man kann das Ganze eben per Livestream über das Freie Radio Tübingen praktisch mit anhören. Jürgen, ich danke dir auf jeden Fall mal für die Informationen. Das war Jürgen Wagner hier von der EMI-Informationsstelle Militarisierung. Und es ging hier um eine kleine Ankündigung, Manöver als Brandbeschleuniger, nichts anderes als ein Seminar oder ein Kongress in Tübingen. Merci.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 21. Oktober 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein! Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.